Beziologie-Podcast Nummer 2. Es geht um Beziehungen.
Ja, wir gehen ans Eingemachte. Wir stellen uns der Frage, was um alles in der Welt sind denn Beziehungen? Und
also zwischenmenschliche Beziehungen.
Genau.
Und zwar nicht einfach, wie erlebst du es, sondern wissenschaftlich.
Ja, wir schauen Relationship Science an, Beziehungswissenschaften, werden uns mit der Frage auseinandersetzen, wie kann man überhaupt Beziehungen kategorisieren. Da haben wir vier Sachen, so eine Pyramide. Erstens ist Interdependenz.
Wow.
Genau, persönliche Beziehungen, nahe Beziehungen, intime Beziehungen. Was heißt das?
Und dann schauen wir Theorien an. Genau, zum Beispiel die Interdependence-Theorie oder die Attachment-Theorie.
Was heißt Bindungstheorie? Und wir tauchen ein, haben viel, viel Material. Drum machen wir zwei Teile draus. Hier der erste Teil. Schau's an und wir freuen uns.
Beziologie. Herzlich willkommen zur zweiten Runde unserem Beziologie-Podcast.
Ja, ich freue mich drauf. Hey, das werden wir jetzt sehen. Mhm. Wir haben viel vor heute.
Wir haben viel vor.
Viel, viel vor. Ich freue mich drauf und ich sehe ihm auch mit Furcht und Zittern entgegen.
Furcht und Zittern. Es geht um Theologie und Beziehung, wie wahrscheinlich inzwischen jedem klar geworden ist.
Ja.
Und heute spezifisch wollen wir uns dem Beziehungswort, Aspekt, Universum ein bisschen nähern.
Ja, genau. Und grundsätzlich geht es ja um die Gott-Mensch-Beziehung. Das ist so die Vertikale, das Primäre, das wir anschauen, zumindest jetzt in den nächsten ersten paar Stunden von Beziologie bleiben wir da. Was wir heute machen, ist so wie das, nicht das Vorgeplänkel, aber das Vorwort dazu. Wir müssen zuerst mal klären, was um alles in der Welt meinen wir, wenn wir von Beziehung reden.
Mhm.
Wenn wir dann später das nehmen wollen und eine Analogie machen und sagen, stimmt das denn, dass wir von Beziehung mit Gott überhaupt reden können, dann müssen wir zuerst klären, was meinen wir, wenn wir von Beziehung reden. Und das ist die große Aufgabe, die wir heute haben. Und ich würde sagen, wir steigen gleich steil ein. Okay?
Let's go!
Yeah. Der Begriff Beziehung. Wahrscheinlich schauen wir zuerst mal das an. Was ist denn mit dem Beziehungsbegriff überhaupt? Was heißt denn überhaupt Beziehung? Und interessant ist ja da, wir haben schon verschiedene Begrifflichkeiten, die man so verwendet. Das Buch, wo das Ganze drauf basiert, was ich geschrieben habe, habe ich ja auf Englisch geschrieben. Da ist es noch ein bisschen näher. Da spricht man von Relationship, Relation, Relationality. Also die haben alle etwas mit dem Relationsbegriff zu tun. Den gibt es ja bei uns schon auch ein bisschen eingedeutscht, oder? Eine Relation.
Ja, es ist eher ein technischer Begriff.
Genau.
Jetzt weniger was Zwischenmenschliches.
Genau. Wir reden eher von Beziehung.
Mhm.
Aber du kannst ja von Beziehung auf ganz unterschiedlicher Ebene reden. So im Alltag nehmen wir Beziehung und sagen, da ist eine Beziehung vom Punkt A zum Punkt B. Da hat es nichts irgendwie Zwischenmenschliches, Persönliches
dran. Ja,
ist mehr
eine Verbindung irgendwie.
Genau, Verbindung, Verhältnisbestimmung,
ja.
So etwas. Und wir brauchen das so im allgemeinen Sprachgebrauch. Ich finde da den Begriff Relation eigentlich ziemlich angemessen. Etwas steht in Relation zu etwas anderem. Es hat irgendwo eine Verbindung. Das ist so das eine. Und dann gibt es noch das auch im Deutschen oder im Eingedeutschen, die Relationalität. Das heißt, alles steht irgendwie in Beziehung zueinander. Das haben wir ja im letzten Teil ein bisschen angeschaut. Auch in verschiedenen Forschungsdisziplinen ist die Rede von Relationalität. Für die Nerds unter euch ist sogar so eine ontologische Relationalität, also das Sein der Dinge, das ist alles irgendwie in Beziehung zueinander. Jetzt, das sind mal so ein paar Begrifflichkeiten. Und das Entscheidende dabei ist dieses, alle werden ein bisschen austauschbar verwendet. Ich ziehe es vor, gewisse Unterscheidungen zu machen. Also eine Unterscheidung, wenn wir von Relation reden, eben einfach eine Verhältnisbestimmung zu Beziehung, wo wir eher das Personale nehmen, wo wir sagen, da hat es Personen, irgendwelche Agents, sagt man auf Englisch, ich weiß nicht, was heißt das auf Deutsch, Leute, die handeln, die einen Willen haben, die da involviert sind, dann würde ich eher von Beziehung reden. Und das ist das, was wir vor allem anschauen.
Also Relation mehr als eine sachliches bezogen sein aufeinander.
Genau.
Und Beziehung ein, ja, zwei handelnde, selbstständige Personen, die in Verbindung treten.
Genau, also vielleicht eine Definition, Relation und Relationalität eher als breiterer Begriff. Beziehungen auch als Verbindungen von Objekten, Daten, Ideen, Ereignissen, das wäre so Relation. Und Beziehung ist in erster Linie für Beziehungen zwischen Menschen oder persönlichen Wesen gedacht. So. Und wir sehen das so im Sinne des Zweiten. Es hat mal einen Theologe gegeben, Herle heißt der. Der hat noch eine gute Unterscheidung gemacht, dass Relation ist eher die Beziehung, die Verbindung selbst. Und Beziehung schließt auch die beteiligten Parteien mit ein. Mhm. Also das eine ist das Zwischen. Und das andere heißt, das ist das Dazwischen und die mit involvierten Parteien. Also Persönlichkeiten. So, das ist eher Beziehung.
Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man jetzt zum Beispiel ein Ehepaar anschaut, dann wäre die Ehe, die nicht geht ohne den einen oder anderen, wäre eine Beziehung. Und zum Beispiel die Liebe, das Konzept, was die zwei verbindet, wäre vielleicht die Relation.
Vielleicht, das ist natürlich schwierig, weil Liebe schon ziemlich
kommen wir vielleicht noch drauf.
ziemlich okay, belegt ist. Aber nice. Einfach ja. so das Dazwischen wäre vielleicht eher die Relation.
Ja.
Martin Buber spricht ja auch vom Dazwischen. Mhm. Das wäre einfach das, was dazwischen ist, also die Beziehung selbst, was auch zwischen Objekten und so weiter sein kann. Und dann, wenn wir von Beziehung reden, sagen wir, nein, das ist eben das Ganze mit den involvierten Personen. Aber wir werden uns noch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Damit merken wir schon ein bisschen, es ist gar nicht so einfach, das Teil zu definieren. Wittgenstein hat ja zum Beispiel auch einmal gesagt, die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache. Und das verändert sich. Also Wittgenstein, Philosoph, ja, kennst du ja auch.
Ja, Wittgenstein kenne ich auch.
Sprachphilosophie und so weiter. Also die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache und ich glaube, das ist hier auch der Fall. Also die Bedeutung von diesem Wort verändert sich ja auch und wir müssen es irgendwie definieren, aber mit Definition kommen wir auch an Anschlag. Interessant ist vielleicht noch kurz anzuschauen, woher kommt denn das überhaupt, die Begrifflichkeit von Relation und Beziehung und so weiter. Wir haben ja gesagt, wir schauen vor allem dann auch das Gott-Mensch-Verhältnis an, werden auch in die Bibel abtauchen. Erste Randbemerkung, was denkst du? Nee, dich darf ich ja nicht fragen, du weißt es schon.
Ich darf nichts sagen. Was denkst du? Ist denn Beziehung überhaupt so ein Kernbegriff, den wir in der Bibel überall finden, auf jeder zweiten Seite?
Nein, der kommt gar nicht vor. Wie so viele wichtige Begriffe, die wir verwenden und denken, sie kommen in der Bibel vor, Beziehung jetzt als dieses Wort, als Begriff, kommt so in der Bibel gar nicht vor. Das, was die Beziehung bezeichnet, in ganz unterschiedlicher Art und so, das natürlich tonnenweise, mit dem werden wir uns noch auseinandersetzen. Aber interessant ist, ist kein Begriff, der in der Bibel vorkommt, ist kein Begriff, der irgendwie in antiken oder klassischen Texten vorkommt. Dieses Wort ist eigentlich was Neueres. Also gerade Beziehung im Sinne von die zwischenmenschliche Beziehung, vielleicht sogar mit einem romantischen Touch, dass es irgendwie da was zwischen Männlein und Weiblein oder so abläuft, das ist was ganz Neues. Man kann sagen, dass es wahrscheinlich möglicherweise erst im Laufe des 20. Jahrhunderts sich überhaupt erst entwickelt hat, dass man den Begriff so verwendet, also wirklich was Neueres. Ich habe schon gesagt, es fehlt in Texten aus der klassischen Welt. Was interessant ist, bei meinen Forschungen habe ich gesehen, dass jemand sagt, im Westen wurde es der Begriff eben Relation, im weitesten Sinn komme ich gleich drauf, von Tertullian, das ist so ein Kirchenvater, also 150 bis 220 nach Christus zum ersten Mal verwendet, im Osten von Gregor von Nazianzus, das ist ein bisschen später, so im 300 plus, da kam es zum ersten Mal überhaupt erst vor. Also noch interessant, ist eher was Neueres, dieser Beziehungsbegriff. Und wenn man es auf auf den Begriff, zum Beispiel auf dem Englischen, da hat man die Verwandtschaft ein bisschen mehr, Relation, eben Relation. Das kommt so aus dem Anglo-Französischen, wie man es auch immer ausspricht, Relation. Und das ist so im späten 14. Jahrhundert ist das erst entstanden. Und dort war es so ein bisschen Verbindung, Korrespondenz, aber eigentlich jetzt nicht in erster Linie oder nicht aufs Zwischenmenschliche.
Kam vom Lateinischen. Bei den Kirchenvätern schon eher aufs Zwischenmenschliche oder auf Gott Mensch?
Nee, das wurde anders. Einfach der Begriff selbst, der kam vor, eben mit einer Verbindung, Verhältnis, aber jetzt nicht so, wie wir ihn heute verwenden. Eben da eher so auch aus dem Lateinischen, Relatio. Und das ist interessant. So in gewisse Studien gehen davon aus, so seit 1944 ist es. Hat sich dann langsam entwickelt, dass es so ein Beziehungsbegriff romantisch auch zum Teil verklärt. Das ist also was Neueres.
Ja, spannend.
Jetzt könnte man sich ja fragen, ist das also eine neue Erfindung?
Gibt es was Neues in der Theologie?
Nee, es ist natürlich keine neue Erfindung. Es geht hier um die Begrifflichkeit. Beziehung ist ja so wie ein Containerbegriff, ein Sammelbegriff für alles Mögliche. Das, was es bezeichnet, das gab es schon immer. Das ist die Bibel voll, da haben wir in klassischen Texten alles voll, das gab es schon immer, aber die Bezeichnung, Beziehung, das ist was Neueres. Und deshalb merken wir einmal mehr, einfach nur jetzt eine Definition abzurufen, das wäre ein bisschen wenig. Also die Frage ist, wie wird es gefüllt?
Oder auch in welchem Kontext wird es verwendet dann?
Genau, also die spannende Frage wäre, wie benutzt man denn dieses Wort, also was verstehen wir darunter, wenn wir das benutzen in der Alltagssprache? Auch wenn wir sagen, es bezeichnet ja etwas, das ist ja nur ein Wort, es bezeichnet etwas, also das, was wir damit meinen, das, was zwischen Personen abläuft. Und deshalb müssen wir nicht nur einfach irgendwelche Definitionen anschauen, sondern uns anschauen, was sind denn die tatsächlichen Sachen, die da ablaufen? Was es bezeichnet? Also die tatsächlichen Strukturen und Prozesse von menschlichen Beziehungen. Das müssen wir anschauen. Und dann
es gibt
verstehen
Leute,
wir besser,
die haben was untersucht.
Ist. Das stimmt.
Es gibt Leute, die haben viel Zeit drauf verwendet, um diese Mechanismen irgendwie zu untersuchen und da eine Struktur auch rauszulesen. Wir machen ja nicht einfach Dinge zufällig irgendwie. Das gibt ein Pattern, das kann man beobachten.
Genau, und das ist ja spannend. Im Normalfall ist so, wenn man über Beziehungen nachdenkt, dann denkt man zuerst so, das ist so der Bereich von Dichtern, Schriftstellern, Musikern, wenn sie über Liebe, über Beziehungen oder so etwas sprechen. Und das war auch über lange Zeit so, dass man sagt, oh, das soll da sein. Vielleicht noch ein bisschen Philosophen und Theologen, die darüber reden dürfen. Aber das nun wissenschaftlich zu erforschen, das ist was Neueres. Und das ist schon spannend. Und da kommen wir jetzt zu dem Bereich, mit dem habe ich mich auch ein bisschen stärker im Laufe von meinen Forschungen auseinandergesetzt. Es gibt so ein Forschungsgebiet, im englischsprachigen Gebiet heißt es Relationship Science. Das heißt jetzt nicht einfach nur die Wissenschaft von den Beziehungen, sondern es bezeichnet eine bestimmte Art von der Forschung. Eine bestimmte Art der Forschung, die sich nicht nur mit den großen sozialen Zusammenhängen von Menschen befassen, sondern eher die näheren, auch dyadischen, das ist so der Fachbegriff für so Zweierbeziehungen, also die engeren Beziehungen, die erforscht. Und zwar ist auch interessant, das wird interdisziplinär auch immer mehr erforscht.
Was ist denn alles drin? Also welche Bereiche spielen hier mit?
Genau, also primär kommt es aus der Sozialpsychologie, wo man genau hinschaut und sagt, wie ticken denn wir Menschen, wie funktionieren wir, was sind eben genau diese Strukturen, diese Prozesse, was läuft ab bei dem, was wir Beziehung nennen. Es gibt aber auch andere Forschungsgebiete, die reinkommen von Neurowissenschaften, einfach alles, was irgendwie dient, dieses Teil zu erforschen, was wir Beziehung nennen. Denn auf der einen Seite ist es ja etwas Simples. Man hat es einfach.
Es ist da irgendwie.
Ja. Und spannend ist, über lange Zeit war es auch in der Fachwelt wurde es kritisch beäugt, zu sagen, das jetzt wissenschaftlich zu erforschen, das geht gar nicht. Das hat man, das schaut man nicht an, da schaut man nicht hinter die Kulissen und versucht das zu erforschen. Das ist was Persönliches, das da, so, fand ich noch spannend.
Also eine Hemmung irgendwie da.
Ja, Also das ist interessant, okay. In diesem Wissenschaftsgebiet, also bei diesen Forschungen so, man geht davon aus, es ist so vor vielleicht 30, 40 Jahren, vielleicht jetzt schon 50, ist das so richtig entstanden als Forschungsgebiet und da hatten einige Vorbehalte. Darf man das? Soll man das überhaupt genau analysieren? Jedenfalls, ich bin froh, dass es genauer analysiert wurde, denn ich finde, wenn wir über Beziehungen reden, dann ist es oft so, ja, ich finde das, ich erlebe es so und da bin ich froh, dass es so ein Feld gibt, wo das empirisch erforscht wird, wo man genau hinschaut, wo man mal ohne irgendwie Emotionen primär...
Ohne zu werten, oder?
Ohne zu werten auch in erster Linie, genau. Schaut, gut, was läuft hier eigentlich ab? Und das ist so die empirische Beziehungswissenschaft. Und mit der wollen wir uns heute auch ziemlich stark auseinandersetzen. Mal schauen, was für Erkenntnisse gibt es da? Wie sieht das aus? Was lernen wir von all den verschiedenen Konzepten, die es da gibt? Und da gibt es natürlich ein endloses Meer. Wir werden uns auf zwei große Theorien werden wir uns vor allem fokussieren. Da werden wir noch drauf kommen. Interdependence Theory und Attachment Theory, das kennt man vielleicht eher so, Bindungstheorie. Das sind so die zwei ganz, ganz großen Theorien. Aber das wird uns helfen, dieses Feld ein bisschen besser zu erforschen. Und ich bin gespannt drauf, wo wir da landen werden.
So, dann gib uns mal den ersten Kick von Relationship Science. Was ist die Einstiegsdroge? Wo müssen wir anfangen?
Ja, ich glaube, das Spannende ist, wenn wir zuerst mal versuchen, eine Kategorisierung vorzunehmen. Beziehung, habe ich schon gesagt, ist so wie ein Containerbegriff, ein Sammelbegriff für alles Mögliche. Und da ist ja auch die Schwierigkeit. Also wenn wir Beziehung verwenden, was meinen wir damit? Und dieser Sammelbegriff, da kann man jetzt verschiedene Kategorisieren vornehmen. Was für Arten von Beziehungen gibt es denn? Und da gäbe es ja alle möglichen Varianten, wie man das jetzt machen könnte. Wenn man in die Bibel schaut oder auch sonst, dann wäre man vielleicht nahe dran zu sagen, ja, da gibt es Freundschaften, da gibt es Liebesbeziehungen, so romantisch, da gibt es Eltern-Kind-Beziehungen, Chef-Angestellte-Beziehungen, so etwas, ja. Oder?
Oder auch negativ geprägte Beziehungen, vielleicht irgendwie Feindschaftsbeziehungen oder...
Genau. Ja. Und das ist sicher was uns sehr nahe liegen würde, ist aber... ein bisschen zu allgemein oder zu wenig definiert, weil da müsste man wieder definieren, okay, was heißt denn jetzt Freundschaft? Was ist denn das genau, was zwischen Eltern und Kindern abläuft oder ablaufen sollte und so weiter. Mhm. Also für den Alltagsgebrauch gut, aber wenn man genau hinschauen will, nicht ganz so hilfreich und vor allem ist das alles ja schon belegt. Also wenn ich jetzt sage Freundschaft, dann kommt dir was in den Sinn und jetzt sind wir nicht sicher, ob mir dasselbe in den Sinn kommt, oder?
Ja. So. Problem.
Oder deine Beziehung zu deiner Frau, da kommt bei dir alles Mögliche. Und wenn ich von meiner Beziehung zu meiner Frau, kommt vielleicht was ganz anderes. Mhm. Und beide haben das Gefühl, sie reden vom selben. Ja. Also hilft nicht so.
Also wir brauchen irgendwie eine andere Kategorisierung, die ein bisschen klarer ist.
Genau. Und da hat es verschiedene Versuche, auch im Bereich der Beziehungswissenschaften gibt es ganz verschiedene Ansätze, wie man das angehen könnte. Ich habe mich für einen entschieden, der wahrscheinlich am weitesten oder am breitesten benutzt wird und gleichzeitig trotzdem noch gut verständlich ist. Also das hilft ja. Also dass es auch irgendwie Sachen sind, die wir schon irgendwie auch noch verwenden oder wo wir uns was drunter vorstellen können, aber die doch ein bisschen mehr noch was aussagen. Gut. Also was wir machen, wir schauen uns zuerst die Kategorisierung an und dann tauchen wir dann in jeden einzelnen Teil dieser Kategorisierung ab. Jetzt wird es schwierig. Wir haben ja einen Podcast. Die Leute hören uns nur und sehen uns nicht. Deshalb versuche ich, ein paar Sachen zu beschreiben. Wir kategorisieren Beziehungen in vier verschiedenen Punkten sozusagen oder auf vier verschiedenen Ebenen. Mhm. Und man könnte sich das jetzt vorstellen, so wie ein Dreieck oder so wie eine Pyramide. Ich zeige es dir jetzt. Die Hörer können sich das jetzt vorstellen.
Stellt euch eine Pyramide vor.
Ja. Es gibt eine unterste Ebene. Das ist so das Breiteste. Das, was... eigentlich alle Beziehungen umfasst.
Das Grundlegendste.
Das Grundlegendste. Und dann schränken wir es ein und machen es ein bisschen konkreter. Das ist so die nächste Stufe. Und dann nochmal die nächste Stufe und dann nochmal die nächste Stufe. Und jede ist eigentlich eine Konkretisierung oder so ein bisschen Spezifizierung von dem, was vorangegangen ist. Mhm. Macht das Sinn so?
Ja, mal. Einfach 4 Ebenen, die immer konkreter genau. werden.
In den Show Notes hat es noch einen Link auf einen Artikel, wo wir dann die Bilder dazu hinterlegen für diejenigen, die nicht so die Vorstellungskraft haben. Ja, also das ganz, ganz Grundlegende, und ich hab gesagt, es sind so Alltagsbegriffe, das erste Grundlegende ist jetzt nicht gerade so ein Alltagsbegriff, das Grundlegendste, was alle Beziehungen, und wir reden hier ja von zwischenmenschlichen Beziehungen, sind, heißt, es ist Interdependenz.
Das Interdependenz.
Genau. Jetzt
sagen wir mal alle
Interdependenz. Was ist das? Genau. Interdependenz, was verstehst du drunter, wenn du das hörst?
Also es hat irgendwie, vielleicht würde ich es übersetzen, so aus dem Bauch heraus mit aufeinander bezogen sein oder gegenseitige Abhängigkeit.
Ja, gegenseitige Abhängigkeit, das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Ich versuche mal eine Definition. Interdependent könnten wir definieren als der Prozess, Achtung jetzt, der Prozess, durch den interagierende Menschen die Erfahrungen des anderen beeinflussen. Das heißt, die Auswirkungen, die Individuen auf die Gedanken, Gefühle, Motive, Verhaltensweisen und Ergebnisse anderer Menschen haben.
Okay, also schränkt jetzt mein, wie ich im Alltag Beziehungen benutze, schon ein bisschen ein.
Genau, also das heißt, es ist ja auf der einen Seite sehr weit, das heißt gegenseitige Beeinflussung.
Ja.
Oder? Und wenn wir jetzt Beziehung heutzutage so verstehen, wie wir es verstehen, wo wir manchmal sagen, everything is connected oder wir sind alle irgendwie miteinander verbunden, dann ist das vielleicht das Weiteste, dass man sagen kann, ja, das ist eine Beziehung zu allen anderen auf dieser Welt, weil wir, auch wenn auf riesige Distanz, hat es gewisse Abhängigkeiten. Wenn hier was geschieht, hat das Auswirkungen am anderen Ende der Erde für irgendeine Person und so weiter. Das ist vielleicht das ganz, ganz Weite, oder?
So, wenn du hier ein bisschen Sauerstoff atmest, dann kann das von keinem anderen Menschen auf der ganzen Welt mehr eingeatmet werden.
Das ist ein schönes Beispiel. Oder man könnte ja auch sagen, eben, wenn wir, da kommen wir vielleicht in ein anderes Feld, wenn wir hier im Westen weiß nicht was alles konsumieren, dann hat das Auswirkungen an einer anderen Stelle für andere Menschen, wo sie sagen, die haben vielleicht weniger Ressourcen oder sowas. Also Interdependenz heißt, ich lese nochmal, oder sag's nochmal, der Prozess, durch den interagierende Menschen, also Menschen, die miteinander interagieren, zu tun haben, die Erfahrungen des anderen beeinflussen. Das heißt eben, da hat es Auswirkungen, die Individuen auf die Gedanken, Gefühle, Motive, Verhaltensweisen, Ergebnisse anderer Menschen haben. Wir beeinflussen uns. Wir haben gewisse gegenseitige Abhängigkeit. Und das ist das Grundlegendste, wenn wir von Beziehungen reden, dann ist es das ganz Große, aber es schränkt es auch so ein, dass wir sagen, das stimmt. Wir lernen daraus, es ist nicht einfach nur was Individuelles. Kein Mensch bestimmt sich einfach so selbst. Wir sind in einem Zusammenhang, in Beziehungen gestellt und ich bestimme mich nicht einfach unabhängig. Das wäre das eine. Weil ich von Anfang an in Beziehungen bin, eben in einer gewissen gegenseitigen Abhängigkeit. Das heißt aber auch, dass Einzelne nicht einseitig abhängig sind. Jetzt gibt es, das werden wir dann anschauen, wenn es ein bisschen mehr mit Machtfragen und so zu tun hat. Also es kann sein, dass jemand ein bisschen mehr abhängig ist von einer anderen Person. Aber es ist nicht so, dass es so einseitig ist, dass es kein gegenseitiges Ding gibt. Dass es nicht in irgendeiner Weise in beide Richtungen geht, auch wenn das total asymmetrisch ist. Das heißt Interdependenz. Macht das soweit also mal ein bisschen Sinn?
Sogar der krasseste Diktator, der jedes Detail von jedem der Mitbürger von seinem Staat kontrolliert, kann gestürzt werden und ist abhängig von der Unterwerfung von seinen Untertanen sozusagen.
Genau, zum Beispiel. Also das ist das. Es geht in beide Richtungen.
Immer.
Also wenn wir von Beziehung reden, sonst macht es nicht Sinn, von Beziehungen zu reden. Das ist vielleicht das Fazit aus diesem. Interdependenz ist das Grundlegende. Das heißt, Beziehung heißt per Definition, es geht in beide Richtungen. gegenseitig. Gut. Das wäre die grundlegende Ebene. Gehen wir eine höher. Interdependent. Und dann heißt es persönliche Beziehungen. Das hatten wir ja schon letztes Mal. Eine persönliche Beziehung mit... oder?
Trigger.
Eine persönliche Beziehung, da kann man jetzt alles Mögliche reinfüllen. Wir definieren jetzt mal so, wie es in der Forschung oder wie es da verwendet wird, was denn eine persönliche Beziehung heißt. Also unter interdependent fällt mal alles. Persönliche Beziehung heißt, es kommt drauf an, mit welcher Person ich in Beziehung bin. Das ist ja nicht immer der Fall. Ich bringe ein Beispiel. Eine Beziehung, die nicht persönlich wäre, wäre vielleicht die Beziehung zu meinem Metzger.
Da gibt's ist austauschbar. Du kannst irgendeinen Metzger haben, der verkauft dir auch Fleisch.
Genau. Oder ist das ich will Fleisch, da hat es jemand, der verkauft Fleisch, da hat es irgendwie, das ist eine Beziehung, da läuft was in beide Richtungen. Das werden wir dann auch noch ein bisschen genauer anschauen. Aber es spielt eigentlich keine Rolle, wer diese Person des Metzgers ist. Das wäre keine persönliche Beziehung. Diese Beziehung wird dann persönlich, wenn es mir eben darauf ankommt, dass es dieser Metzger ist. Also vielleicht, weil der so freundlich ist und immer es Wurstdruckerli gibt, mein Kind. Oh. Kennst du das?
Das Wurstdruckerli?
Ja.
Ja, natürlich.
Das ist so eine Sache in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob es das woanders auch gibt. Das war immer toll. Also als ich mit meiner Mama zum Metzger bin, dann habe ich immer es Fleischreisruckerli bekommen.
Und dann hast du eine persönliche Beziehung zu deinem Metzger
entwickelt. Irgendwie schon. Weil wenn wir zu einem anderen Metzger gegangen wären, wo ich kein Fleischruckerli bekommen hätte, dann wäre das nicht toll gewesen. Und ich hätte wahrscheinlich alles möglich gemacht. Also, da wird es ein bisschen persönlich. Es spielt eine Rolle, dass es dieser Metzger ist. Oder vielleicht, weil der dieses Fleisch einfach wirklich in einer Art und Weise macht, wie es kein anderer macht. Dann wird es irgendwie persönlich. Es ist auf die Person bezogen, auf das, was diese Person mitbringt. Jetzt in dem Fall ein bisschen einseitig. Aber das macht eine Beziehung persönlich. Es kommt darauf an, wer die Individuen in dem sind. Man könnte ja allgemein von Beziehungen reden, auch Lehrer-Schüler, jupp, das ist, kann sehr neutral betrachtet werden. Aber wenn es dieser Lehrer und dieser Schüler ist, dann macht das was. Oder? Dann bezeichnet das was Bestimmtes. Dann wird die Beziehung in einer bestimmten Art und Weise ausgebildet. Drum ist sie persönlich.
Nicht mehr austauschbar ohne irgendwelche Konsequenzen.
Genau. Ja. Genau. Also das merken wir, da kommen jetzt die Individuen, oder so der Fachbegriff dafür, es sind die Relate, also die Subjekte, die da in dieser Beziehung involviert sind, die bekommen jetzt mehr Gewicht. So, das ist persönlich. Gut.
Gut, jetzt haben wir interdependent.
Ja, erste Stufe.
Dann zweite Stufe persönlich.
Persönlich, jetzt wird es noch mal ein bisschen enger. Und jetzt reden Stufe. Wir von nahen Beziehungen. Eine nahe Beziehung.
Ja.
Jetzt, wenn wir von nahen Beziehungen reden, dann gibt es hier schon wieder ein bisschen Definitionsschwierigkeiten. Ist auch in der Forschung so. Also ist jetzt eine nahe Beziehung per se schon was Positives? Also dass man sagt, das ist eine positive Beziehung? Oder ist es eher etwas, was eine gewisse strukturelle Sache bezeichnet?
Ja, also wenn es eine empirische Wissenschaft sein sollte, dann müsste es ja eigentlich nicht wertend, also nicht positiv per Definition sein. Deshalb gehe ich jetzt mal davon aus, es kann auch eine negative Komponente sein.
Wie genau. Würde sich das also es zeigen? Es ist eigentlich eher eine strukturelle Bezeichnung, so wie wir das jetzt verwenden. Also es geht bei nahen Beziehungen ist es, wenn interdependent eine gewisse gegenseitige Abhängigkeit ist, persönlich, es spielt eine Rolle, wer drin ist, dann ist nah eigentlich einfach nochmal eine weitere Qualifizierung, dass man sagt, starke, häufige, vielfältige Interdependenz, die über einen beträchtlichen Zeitraum andauert. Das macht eine Beziehung nah.
Also etwas bekommt einfach alles irgendwie mega Gewicht.
Genau.
Es wird relevant.
Die Intensität der Interaktion zwischen den Partnern, die nimmt zu. Das heißt nahe. Also es bleibt nicht so irgendwie so irgendwas, sondern es wird intensiv. Also wahrscheinlich wäre die Beziehung zu meinem Metzger, selbst wenn der das Wurstrugeli gibt, wäre wahrscheinlich keine nahe Beziehung. Weil da ist die Intensität, die Stärke der gegenseitigen Abhängigkeit, der Interdependenz, die Interaktion ist nur ab und zu mal und so weiter. Das wäre keine nahe Beziehung.
Aber wenn dieser Metzger dann expandieren möchte und dir, kleiner Wurstrugeli-Liebhaber, eine Lehrstelle vermitteln würde?
Das könnte sein, je nachdem. Wie dann das abläuft, könnte es sein, dass das zu einer nahen Beziehung wird. Und das wollen wir, werden wir dann noch im Detail anschauen, aber jetzt mal zuerst in der Übersicht. Das ist mehr Nähe, oder? Also nahe Beziehungen, eben nochmals, ist eine Interdependenz über einen längeren Zeitraum, die intensiver ist. So etwas. Auch vielleicht hier schon mal, Jean sagt, ob etwas nah ist oder nicht, hat eine gewisse objektive strukturelle Komponente. Die haben wir jetzt gesagt. Es hat aber auch eine subjektive Komponente, also ein subjektives Empfinden von Nähe. Es könnte zum Beispiel sein, dass es auch unterschiedlich ist in einer Beziehung, dass nicht auf beiden Seiten gleich empfunden wird. Zum Beispiel nehme ich nochmal das Lehrer-Schüler-Verhältnis. Der Lehrer könnte zum Beispiel gegenüber dem Schüler keine Nähe, also das nicht als eine nahe Beziehung bezeichnen, aber für den Schüler ist das so, weil der empfindet das so intensiv, der fühlt sich unglaublich abhängig von seinem Lehrer oder so. Also es kann auch etwas Subjektives sein, was sagt, okay, ich komme da nicht raus.
Ja, spannend. Ich glaube, ich habe das mit dir erlebt. Als ich in diese Kirche gekommen bin, habe ich dich ein paar Mal predigen gehört und du erzählst auch ein paar Mal persönliche Dinge von der Bühne. Und da habe ich gedacht, wow, da ist eine gewisse Nähe in unserer Beziehung, weil ich Dinge weiß über dich, die nicht jeder weiß, sondern man muss schon in diesem Raum gesessen sein. Und irgendwie, dann habe ich mit dir mal zum ersten, zweiten, dritten Mal gesprochen und gemerkt, du kennst mich gar nicht so gut.
Ja.
Das ist irgendwie dann eine Nähe, die ich so wahrgenommen habe, aber du wahrscheinlich nicht jetzt in dem Moment.
Ja, total. Also es hat gewisse strukturelle Komponenten, aber es hat auch etwas Subjektives. Ja. Oder zum Beispiel, also nicht, dass es jetzt das die Geschichte ist, die du erzählt hast, aber irgendein Fan von irgendeinem Filmstar oder Musikstar oder so kann aus der Sicht des Fans kann das unglaublich nah sein. Der ist total abhängig von dieser Person und hat das Gefühl, das ist wow. Und die andere Person kennt den Fan gar nicht.
Ist das nicht ein Krankheitsbild?
Ja, das gibt's. Ich habe den Fachausdruck dafür jetzt gerade nicht präsent. Oh, okay. Aber kannst du auf nächstes Mal noch nachschauen. Das ist noch spannend. Also, um nochmal zusammenzufassen, Nähe heißt, ist die Frage, da ist eine größere Intensität da. Und wir haben auch schon was jetzt gemerkt. Wir haben zuerst gesagt, es ist nicht unbedingt jetzt, dass es nur positive Beziehungen sind. Ich habe eine große Nähe zu meinem besten Freund. Und ich habe eine große Nähe zu meinem größten Feind.
Du hast Feinde?
Ja. Oder?
Ja.
Also das Konzept beides, verstehe ich. Beides ist da. Also das heißt, Nähe ist zu meinem größten Feind oder zu Leuten, die ich richtig schwierig finde oder die oder so, da hat es eine große Nähe, weil es eine große Abhängigkeit gibt. Also ich kann vielleicht auch ungute Beziehungen, wo ich drin hänge und ich will eigentlich raus, aber aus irgendwelchem Grund kann ich nicht raus, das ist auch Nähe, aber negative Nähe. Und das ein Konzept dazu, das werden wir dann noch ein bisschen genauer anschauen. Also nahe Beziehungen. Also interdependent, persönlich, nah. Und jetzt so die Spitze der Pyramide ist intim. Intimität. Und wenn man jetzt in diesem Bezug einfach so auf allgemeine Beziehungen von Intimität spricht, dann geht es hier nicht um Sex oder körperliche Intimität jetzt nur. Manchmal, ich weiß nicht, triggert das vielleicht gleich das, oder?
Schon, Intimität. Ja,
eben, Sprachverwendung.
Wittgenstein, hilf uns.
Ja, genau, Wittgenstein. Intimität. Und Intimität, das heißt, das ist eine nahe Beziehung, nehmen wir all die Definitionen,
also alles,
die da
was
sind.
Gekommen ist.
Plus. Und plus, jetzt bezeichnet es eine Qualität dieser Beziehung. Eine Qualifizierung einer engen gemeinschaftlichen Beziehung durch anhaltend positive intime Interaktion.
Okay, das ist die erste wertende Komponente in diesem ganzen strukturellen...
Also natürlich hat es sonst auch gewisse Wertungen, aber das ist jetzt eigentlich eine Qualität von Beziehung, wo man sagt, das ist intim, das ist etwas Positives. Also eigentlich eine sehr nahe Beziehung, die als positiv empfunden wird, die ist intim. Okay. Das wäre so intime Beziehung. Da kann man jetzt verschiedene Beispiele natürlich nehmen, dass man sagen kann, das wäre das Ziel. Das ist vielleicht nicht bei allen so, dass irgendwie eine romantische Beziehung wäre hoffentlich intim. Vielleicht auch Freundschaften können intim sein.
Wo familiäre man sagt, Beziehungen.
Familiäre Beziehungen, die können auch nur nah sein, wenn man es als sehr negativ empfindet oder ich komme hier nicht raus oder so. Das ist spannend. Also Intimität, ich versuche es noch einmal. Intimität ist eine subjektive Qualität einer bestimmten, persönlichen, nahen Beziehung, die durch die zwischenmenschliche Interaktion und die intrapersonelle Disposition jedes Einzelnen bestimmt wird.
Oh. Okay. Eins nach dem anderen und nochmal von vorne und langsam.
Ja, genau. Also wir werden uns noch ein bisschen mit dem Interpersonal und Intrapersonal auseinandersetzen, wenn wir ein bisschen stärker an die Interdependenz hingehen. Aber das heißt, Interpersonal heißt, das ist etwas, was zwischen den Personen läuft und stark geprägt ist durch das Intrapersonal, das heißt durch die Persönlichkeit, das, was die Beziehung persönlich macht. Das, wenn beides so zusammenkommt und die Interaktion so zusammenkommt und das als positiv empfunden wird, dann ist es Intimität. Genau. Und das Spannende dabei ist ja, dass Intimität, das ist nicht ein Wort, das man hinhaut, sondern sagt, Dann kommen dann die konkreten Fragen. Was fördert denn Intimität? Also wenn es in erster Linie Interaktion ist, dann ist das die große Frage. Was fördert denn diese Intimität? Und da werden wir uns noch ein bisschen mehr auseinandersetzen. Also nochmals, Pyramide, allgemein, jede Beziehung ist interdependent, beruht auf Gegenseitigkeit, geht in beide Richtungen, vielleicht in unterschiedlichem Maß, aber das ist das Grundlegende. Persönlich, eine persönliche Beziehung heißt, die involvierten Personen oder Relate spielen eine entscheidende Rolle. Man kann sie nicht mehr einfach austauschen, hast du vorhin gesagt. Nahe, das heißt, das Ganze, was wir jetzt gesagt haben, wird intensiviert. Das ist eine große gegenseitige Abhängigkeit. Man ist stark miteinander irgendwie unterwegs, ob positiv oder negativ. Und Intimität, das würde heißen, jetzt bekommt es eine positive Qualität, eine Komponente, die wünschenswert ist. Und das ist ja schon das. Also das sagt die Forschung auch. Im Normalfall sehnen sich Menschen nach diesen positiv nahen, intimen Beziehungen. Das ist das, wovon sie zehren, was auch quer durch alle Kulturen ein Gut ist, das gesucht wird.
Aber das war schon meine Frage nochmal. Warum jetzt diese Wertung plötzlich in diesem... in diesem eigentlich strukturellen, neutralen, empirischen Aufbau. Und das konnte ich mir jetzt also das hast du wie kurz erwähnt. Oder es ist ja nicht einfach, die Wissenschaftler haben gedacht, oh ja, da brauchen wir noch irgendwie was einen Unterschied macht zwischen gut und schlecht, sondern in Beziehungen und Menschen in Beziehungen untersuchen, haben sie herausgefunden, dass es nicht einfach ein neutraler Boden ist, sondern das Beziehungserleben des Menschen ein Gut und ein Nicht-Gut kennt. Und darum ist es als Kategorie sozusagen reingewachsen.
Ja, genau. Also das ist ja aus der Beobachtung, aus dem, was festgestellt wurde, wie Beziehungen funktionieren, auch in welchen Beziehungen Menschen aufblühen, nicht kaputt gehen oder so. Aus all diesen Beobachtungen sind das Begriffe, die das versuchen zu bezeichnen. Aber das war ja eigentlich nur der Einstieg. Wir haben mal gesagt, das sind die Kategorien.
Wir wissen jetzt, in welchen Kategorien wir über Beziehungen nachdenken
können. Jetzt schauen wir jede einzelne Kategorie nochmal an, gehen durch und werden verschiedene Konzepte, auch Theoriegebäude, die es gibt, darauf anwenden und tauchen jetzt eigentlich im Detail hinein. Und das tun wir nochmal zur Erinnerung, dass wir möglichst genau verstehen, was läuft hier eigentlich an, was sind die Strukturen, was sind die Prozesse, was, wie findet man, was steht hinter den Beziehungen und dem, was wir erleben. Ich meine, wir erleben es ja einfach, aber man denkt nicht so oft in dieser Art und Weise darüber nach. Also man geht so auf eine Metaebene und sagt, was läuft hier eigentlich ab? In welche Boxen können wir die Sachen einordnen? Genau. Und das tun wir, indem wir jetzt nochmal Interdependenz anschauen, persönliche Beziehungen im Detail anschauen, nahe Beziehungen und intime Beziehungen anschauen.
Ob wir alles in diesem Podcast zu Ende bringen, weiß ich noch nicht, aber wir fangen sicher mal an und ich freue mich.
Yes. Interdependente Beziehungen. Diese Bezeichnung kommt auch von einer der ganz großen Theorien, die es in diesem Bereich gibt. Und die Theorie dazu heißt eben Interdependence Theory. Interdependence Theory gehört zu den Theorien für die Cracks unter euch vom Social Exchange, also gehört zu den Social Exchange Theorien und gibt eine Antwort darauf, was die Beziehungen selbst sind, primär. Also was läuft hier eigentlich ab, eben die Strukturen und die Prozesse. Das ist ein Schwerpunkt von dieser Theorie, die uns viel Aufschluss gibt. Jetzt gehen wir nicht so tief in das Ganze rein, das wird sehr komplex und übersteigt dann irgendwann auch meine Fähigkeiten. Aber es ist trotzdem spannend, das mal gehört zu haben und vielleicht ganz grob. Also Interdependence Theory, ich weiß nicht, hast du schon mal davon gehört, bevor du das Buch gelesen hast?
Nö.
Genau, also die Gründer von dem heißen John Thibault und Harold Kelly. So 1959 haben sie das angefangen, erstmals zu formulieren. Sie gehen zurück, vielleicht kennt man der noch, auf Kurt Lewin oder wie auch immer der heißt. Das ist so einer von Game Theory, Exchange Theory. Das ist so der Godfather von dem. Und allgemein sagt man, Interdependence Theory ist eine der umfassendsten theoretischen Rahmen für das Verständnis von Interdependenz und sozialer Interaktion. Und spannend ist schon, bei dieser ganzen Theorie, da geht es eben, haben wir vorhin schon gesagt, da geht es jetzt nicht um irgendwie das Gespürschmi, Fühlschmi, geht es nicht darum, so, ach ja, und wie fühlst du dich und so weiter. Sie versuchen zu analysieren, was läuft eigentlich ab. Und im Zentrum von dem, und das haben wir vielleicht vorher schon gemerkt, wenn wir von Interdependenz reden und gegenseitige Abhängigkeiten, dass es in beide Richtungen geht. Ein anderes Wort dafür ist ja Interaktion. Mhm. Das ist nicht einfach nur auf eine riesige Distanz, sondern im Kern von Interdependence Theory steht, es geht bei Beziehung um Interaktion, Punkt. Wie auch immer die aussieht. Und ich fand spannend, die haben da so eine Formel, was denn Interaktion ist. Und das ist eigentlich banal. Jetzt gibt es vielleicht die Mathematiker unter euch, die die Formel gerade sehen. Ich sehe es nicht so. Das heißt, Interaktion gleich f, das steht für, es ist eine Funktion einer bestimmten Situation.
Also Umstände oder irgendwie?
Genau, eine Situation, die jetzt in diesem Fall zwei bestimmte Personen drin haben. Also Person A und B. Ja. Also ist, da kommt A und B in einer bestimmten Situation zusammen und daraus folgt eine gewisse Interaktion.
Ja.
Jetzt ist das noch nicht so spannend, oder?
Es ist einfach noch sehr theoretisch.
Genau. Aber wenn man ein bisschen näher dran geht, dann wird einem einiges plötzlich bewusst, das einem eben sonst nicht so bewusst ist. Es ist klar, die Person A prägt, was hier abläuft. Die Person B prägt, was hier abläuft. Dass es Person A und B ist, die hier zusammenkommen, bildet eine gewisse Art und Situation und Interaktion. Und diese Interaktion hat wieder Auswirkungen auf Person A und auf Person B. Mhm. Also, und das ist schon etwas ganz Wichtiges, dass man feststellt, es ist eben nicht nur jetzt eine Beziehung oder so ist nicht nur einfach geprägt, weil du halt so bist, wie du bist oder weil ich so bin, wie ich bin, sondern es ist eben auch geprägt dadurch, dass du und ich, wir in dieser Situation zusammenkommen. Mhm. Und das hat wieder Auswirkungen auf uns und was es mit uns macht. Macht das ein bisschen Sinn?
Ja, also meine Situation verändert sich, wenn du zu mir ins Büro kommst und was von mir willst.
Genau.
Und vielleicht kann ich es dir geben oder auch nicht und dann beeinflusst auch deine Situation und die Umstände von uns beeinflussen sich gegenseitig, genau wie wir uns gegenseitig beeinflussen.
Genau, das war ja auch die Definition, die wir vorhin gebracht haben, was Interdependenz ist. Mhm. Aber spannend ist es jetzt, ist es noch relativ neutral, das, was du als Beispiel gebracht hast. Aber eigentlich geht es noch tiefer. Und da kommt es jetzt mit diesen Begrifflichkeiten, die wir schon gebracht haben, mit interpersonal oder interpersonell und intrapersonal. Also interpersonal, das heißt, das ist die Beziehung, das, was das dazwischen.
Also über die Person hinaus.
Genau, also die Interaktion, ja, sozusagen, das, was jetzt hier läuft. Und das Intrapersonale, das heißt, das ist das, was dich in dir als Person abläuft, das, was du mitbringst, das, was ich mitbringe, also was uns als Person ausmacht. Und jetzt ist spannend, dass die Beziehung, also das Interpersonale, auch das Intrapersonale beeinflusst.
Also auf Deutsch würde ich sagen, es macht was mit mir.
Es macht was mit dir, es verändert sogar dich, es verändert deine Persönlichkeit. Du wirst zu einer anderen Person, weil du mit mir interagierst. Und je näher die Beziehung ist, das wäre dann das,
desto
stärker ist dieser Einfluss und je weniger nah, desto weniger. Und das ist schon was uns als Westler nicht gerade zuvorderst ist.
Ja.
Ich bestimme mich selbst, ich als Individuum, ich kann sagen, was ich will, ich kann sein, was ich will. Und die Forschung, die sagt Blödsinn.
Ja, das
Blödsinn. Ist Blödsinn. Du bist in Beziehungen gestellt und all diese Beziehungen, die haben so einen Einfluss auf dich, dass du verändert wirst da drin. Also die Interaktion, ganz konkret, nicht nur irgendwie theoretisch, sondern diese Interaktion, die machen was mit dir.
Und das können wir nicht einfach abstellen oder steuern, sondern das ist wie der Mechanismus von Beziehungen beinhaltet eine Persönlichkeitsveränderung.
Ja, genau. Also da kommen wir natürlich dann auch ein bisschen ins Philosophische, ins Theologische, da werden wir uns dann stark damit auseinandersetzen. Dann sagt, das losgelöste Ich, das gibt es gar nicht. Das hat es noch nie gegeben. Mhm. Sondern du bist immer in Beziehung. Und ein Satz könnte sein, dass eben die Beziehung gleich wichtig ist wie die Persönlichkeiten. Also das, was dazwischen läuft, das ist gleich wichtig oder hat gleichen Einfluss wie das, was die Personen vielleicht auch schon mitbringen. Und das, was die Personen schon mitbringen, das ist eben auch schon geprägt durch Beziehungen, die da vorangegangen sind. Mhm. Ist das so, müssen wir das kurz setzen lassen, oder?
Ja, aber
macht Sinn?
Schon Sinn. Aber es ist schon nichts, es ist schon echt countercultural gegenüber all den Trends, die wir beobachten jetzt mit Selbstbestimmung, Individualisierung.
Ja. Voll.
So, ja, das ist.
Der
das
Mensch ist ein Beziehungswesen, durch und durch.
Ist jetzt eigentlich wissenschaftlich bewiesen, dieses Statement?
Ja, also da hat es natürlich diverse Forschungen und so weiter. Und da, wo wir jetzt weitergehen, werden wir sehen, dass das, was wir jetzt mal auf der unteren Stufe mit Interdependenz festgestellt haben, dass sich das jetzt noch ausbildet oder verstärkt oder klarer wird. Jetzt auf der nächsten Stufe, was war das nochmal?
Die zweite Stufe war persönlich.
Genau, persönliche Beziehungen. Wir haben gesagt, die Personen spielen da drin eine große Rolle. Und eine der großen Theorien, die hier Licht ins Dunkel bringt, also Interdependence Theory durchsäuert alles, was wir reden. Und jetzt auch die andere große Theorie, Attachment Theory, also Bindungstheorie, das hört man vielleicht noch eher mal oder hat man irgendwie, wenn man, ich weiß auch nicht, soziale Arbeit studiert oder so, hat man wahrscheinlich Bindungstheorie ein bisschen. Bindungstheorie, das geht genau in diese Richtung hinein, wo jetzt Interdependence Theory vielleicht den Schwerpunkt auf dem Interpersonalen hat, auf dem, was läuft da eigentlich in Beziehungen, sagt Attachment Theory, also Bindungstheorie, viel über das Intrapersonale, über die Persönlichkeiten und das, was es mit ihnen macht, aus. Bindungstheorie, ich weiß nicht, du kennst das?
Ja, aber was kommt ich konnte mir nicht groß was drunter vorstellen.
Okay. Der Gründer, John Bowlby, auch so 1979, 1973, 1980 kamen so seine großen Werke. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail ein, kann man Wikipedia nachschauen, hat da mit irgendwelchen Primaten angefangen zu forschen und so weiter. Und dann diese Bindungstheorie entwickelt und hat gemerkt, das ist bei Menschen ganz ähnlich. Das geht eigentlich primär ging es um Forschung an Säuglingen und Babys und Kleinkindern. Da hat das so angefangen. Und hat sich dann später entwickelt durch zwei Dudes, die heißen, ich weiß nie, wie man das ausspricht, Hazen und Schaefer oder Shaver oder wie auch immer. Die haben das dann ausgebaut und haben gesagt, das ist auch nicht nur bei Kleinkindern und nur im frühkindlichen Alter, sondern bei Erwachsenen, Attachment Theory, Bindungstheorie, das, was da war, das geht bei Erwachsenen genau gleich weiter. Und haben auf der Forschung von Bowlby dann aufgebaut und da weitere Theorien und Durchbrüche erlebt. Bindungstheorie. Bindungstheorie hat eine normative Komponente und das ist auch wieder ein ganz großes Konzept. Die normative Komponente ist eben die Bindung. Also das heißt, dass Bindung, ich bringe mal eine Definition, die Neigung, intime, emotionale Bindungen zu bestimmten Personen einzugehen, als grundlegender Bestandteil der menschlichen Natur, der bereits in keimhafter Form beim Neugeborenen vorhanden ist und sich im Erwachsenenalter bis ins hohe Alter fortsetzt.
Okay. Also auf Deutsch, alle Menschen sind nicht nur Beziehungstiere, sondern haben einen Drang dazu, irgendwie persönliche Beziehungen zu pflegen.
Genau, also intime, emotionale Bindungen einzugehen, dass das ist eben, der Mensch ist ein Beziehungswesen und zwar nicht nur irgendwie, sondern eigentlich diese nahe Beziehung sucht, vielleicht sogar die intime Beziehung. Ja. Also einfach, der Mensch ist auf Beziehung angelegt und die auf Forschung zeigt das von Beziehung Anfang an.
Angewiesen vielleicht auch?
Genau, und das ist genau das. Also die normative Komponente wäre, das ist so. Der Mensch ist ein Beziehungswesen durch und durch. Er sucht Bindung. Mhm. Und dann hat die Theorie noch eine weitere Komponente und das geht dann in diese Richtung, nämlich eine Komponente, wo zeigt, wir Menschen haben individuelle Unterschiede in unseren Bindungsstilen, wie wir reagieren, wie wir auf andere Menschen eingehen, wo vielleicht hier auch Schwierigkeiten sind, uns auf andere wirklich einzulassen und so weiter. Und das wollen wir jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Bindungstheorie hatte so ein berühmtes Experiment mit Kleinkindern und so weiter. Das kann man alles nachlesen, gibt glaube ich sogar Videos davon, wo man das sehr schön sieht. Das ist die Strange Situation. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Ah ja, habe ich schon mal. Also da ist das irgendwie, Kinder sind in einem Raum und da kommt eine Person rein und die reagieren irgendwie drauf. Ist das das?
Ja, ungefähr so. Ich mache es ein bisschen detaillierter, aber nicht total detailliert. Okay. Also das heißt, da ist eine primäre Bindungsperson, so nennt man das, also Primary Attachment Figure. Das kann Mama sein, das kann Papa sein, meistens, also die Mutter vielleicht sogar noch ein bisschen stärker als der Vater, kann aber auch sonst eine sehr nahe Person sein, die Kinder kennen, mit einem Kleinkind in einem Raum. Und sie sind da, die spielen und so weiter. Und dann kommt eine fremde Person dazu in den Raum, die das Kind nicht kennt. Das ist was Spezielles. Ja. Könnte eine Bedrohung sein oder sonst was. Und dann verlässt die Bindungsperson, also Mama, Papa oder so, verlässt den Raum und lässt das Kind allein mit der fremden Person im Raum. Und dann schaut man, wie das Kind reagiert. Und vor allem schaut man drauf, wenn dann Mama, Papa wieder reinkommt, wie reagiert das Kind dann?
Okay.
Was geschieht? Ja. Und das macht man nochmal, aber auf diese Details gehe ich jetzt nicht ein. Aber das ist so diese Situation und da hat man jetzt erforscht und hat hingeschaut und hat gesagt, wie reagieren unterschiedliche Kinder? Das sind sozusagen dann die Bindungsstile. Mhm. Und man hat festgestellt, die reagieren ganz unterschiedlich. Wir werden gleich in einem Moment diese Bindungsstile versuchen darzustellen. Da gibt es dann auch eine Grafik, die ihr auch unter dem Link noch anschauen könnt. Das ist schwierig, so das vor Augen richtig zu malen. Aber was noch vielleicht noch wichtig ist bei der Bindungstheorie, man spricht hier, hast du vielleicht auch schon gehört, von einem sicheren Hafen und einer sicheren Basis. Mhm. So. Ja. Also, dass jeder Mensch von Kleinkind angefangen oder so das irgendwie braucht. Der sichere Hafen ist irgendwie der Schutz. Also diese Bindungstheorie, die zeigt sich vor allem auch bei diesem Experiment, wenn irgendeine gewisse Art von Bedrohung oder so kommt, dann zeigt sich das. Das spült sozusagen das an die Oberfläche. Also, und ein Kind, ein Mensch braucht irgendwie einen sicheren Hafen. Kleinkinder natürlich erst recht, weil da viel geprägt wird und so weiter. Also sicherer Hafen heißt Schutz, es ist okay und so weiter. Sichere Basis heißt, es wird aber nicht unbedingt geklammert. So, ich sperre dich in einen Raum ein mit mir allein und du siehst nichts von der Welt, sondern auch, ich bin da, aber auch eine sichere Basis, dass du die Welt entdecken kannst.
Und man wieder zurückkommen kann,
genau,
diese Sicherheit wieder erleben
kann. Genau, und beides braucht es.
Ja.
Und das ist ja, wie man sieht, so in dieser strange situation, hat das so diese Komponenten, Mama oder Papa ist da, das wäre so sicherer Hafen, dann gibt es aber auch Raum zu schauen, sogar wenn Mama und Papa weg ist, ist dann die Frage, ja, ist das noch sicher, ist das nicht sicher, was ist das, haben die das noch im Griff und so weiter. Okay. Und jetzt ist es spannend, da hat man festgestellt, dass eben die Kinder ganz unterschiedlich darauf reagieren. Und das sind dann die sogenannten Bindungsstile. Und diese Bindungsstile hat man dann herausgefunden, die zeigen sich aus einer Mischung von Komponenten, die schon auch ein gewisser Anteil ist, auch schon biologisch irgendwie seit Geburt irgendwie angelegt. Aber dann vor allem natürlich das, was Sie vorhin gesagt haben, die Prägung durch die Beziehung selbst, durch die Bezugsperson, die von Anfang an da war und eben so da war, wie sie dann eben da war. Und das prägt die Bindungsstile. Und diese Bindungsstile, kann man eigentlich sagen, das sind auch Persönlichkeitsstile. Das geht in die Persönlichkeit hinein. Also Beziehung zeigt sich in dem, wie dann ein Mensch ist. Und das Wichtige und das Spannende dabei war, bei der Forschung dann von Erwachsenen, zu sagen, das ist nicht einfach nur bei Kindern, sondern eben, in der Kindheit durch all das geht es eigentlich in deine Persönlichkeit über und du wirst mehr oder weniger, wirst du weiterhin so leben als Erwachsener und du wirst so reagieren. Das gehört zu deiner Persönlichkeit. Und das ist schon spannend, was für einen krassen Einfluss das hat.
Ja.
Jetzt gibt es eine sichere Bindung. Also es gibt vier verschiedene Felder. Es gibt so eine Grafik, vielleicht jetzt doch mal für euch, so wie so eine Matrix, so ein Fadenkreuz und da gibt es vier Felder und es gibt vier verschiedene Bindungsstile. Und früher hat man einfach gesagt, oder vereinfacht, diese Schublade, diese Schublade, diese Schublade. Heute ist es mehr ein bisschen dynamisch, dass man sagt, es ist so auf einer Skala eher in die Richtung oder eher in die Richtung. Es gibt eine Reaktion auf diese Situation oder wie man mit dem umgeht, dass es eine Angstdimension hat, also eine geringe Angst, verlassen zu werden oder eine große Angst, verlassen zu werden. Also so diese Angst, verlassen zu werden, ist entweder gering oder groß. Und dann gibt es eine weitere Dimension, dass diese Personen, in dem Fall jetzt die Kinder, mit Vermeidung von Intimität, also die Nähe suchen. Entweder ist die gering, dass sie Nähe suchen, oder sie ist groß, dass sie abweisen.
Ja.
Eine sichere Bindung, das wäre eigentlich das Optimale, das wäre das Gesündeste nach verschiedenen Sachen, das heißt doch, die Beziehung ist gut, heißt, es ist eine geringe Angst, verlassen zu werden, man hat eine gewisse Sicherheit, weil man diese Sicherheit immer erlebt hat und es ist eine niedrige Vermeidung von Intimität, sprich man sucht Intimität. Man ist komfortabel mit Intimität, mit gegenseitiger Abhängigkeit. Ist man komfortabel, eher optimistisch, ungezwungen wäre vielleicht sowas.
Also jetzt in diesem Experiment gesprochen, Kind und Mutter sind in einem Raum, es kommt eine fremde Person rein, die Mutter verlässt den Raum, Mutter kommt zurück und das Kind ist nicht irgendwie traumatisiert von dem Erlebnis, sondern es gibt nicht eine, also das Kind schreit nicht irgendwie. Und wenn die Mutter dann irgendwie zum Kind rangeht oder in der Nähe ist, dann zieht sich das Kind nicht zurück in der Ecke und will nichts mit der Mutter zu tun haben.
Genau.
Sondern kann also normal in den Arm genommen werden oder irgendwie
also
so.
Also es kann sein, dass das Kind auch eine gewisse Zeit eine Krise schiebt.
Ja.
Es kann sein, dass es vielleicht sogar noch weint, wenn die Mutter kommt, aber dass es sich tröstet lässt, dass es auf die Mutter zugeht, dass die Mutter umarmt, dass es das zulässt.
Ja.
Das wäre eigentlich ein Zeichen für sichere Gebundenheit jetzt bei Kleinkindern. Jetzt könnte man das natürlich übertragen auch auf Erwachsene, dass man sagt, hey, es ist okay, ich nehmen wir irgendwie eine romantische Beziehung. Ich habe nicht irgendwie Panik, irgendwie verlassen zu werden und bin die ganze Zeit irgendwie misstrauisch oder sowas. Ich lasse mich ein. Ich kann der anderen Person gewisse Freiheiten lassen, weil ich nicht das Gefühl habe, es wird missbraucht und so weiter.
Und ich bin nachher auch nicht 3 Tage eingeschnappt und vermeide Intimität, weil genau. Ich irgendwie dann eine Unsicherheit wahrgenommen genau. habe.
Und das hat ja auch was, und da spürt man etwas von dem, ja, es gibt eine Abhängigkeit und die ist real und die wird wahrgenommen und die wird auch geschätzt, aber es gibt auch den Teil zu sagen, und ich kann aber auch einfach so sein. Ich bin nicht eben, ist keine im negativen Sinne Abhängigkeit, so, ich kann nicht ohne oder so. Ja. Und all das bildet sich aus verschiedenen Erfahrungen und so weiter. Genau, jetzt, du hast schon Verschiedenes angesprochen. Das wäre das Optimale. Der Punkt ist, wenn du da irgendwie auf YouTube gehst und dann irgendwelche mal Bindungstheorie, dann hat es dann wieder so die poppsychologisch verklärten Sachen und sagt, alle Bindungsstile sind okay, wir alle sind ein bisschen unterschiedlich, ob sicher, ob die 3 anderen, wo wir jetzt anschauen, das ist alles okay, einfach so wie du bist. Das würde die Forschung hier nicht sagen, sondern die anderen 3 haben alle pathologische Dimensionen.
Also ist krank. Es gibt was Gesundes und es gibt was Krankes.
Natürlich relativ, oder? Also das Sichere ist auch in der Forschung klar, wir alle haben irgendwie eine Ecke ab. Also wir alle haben Verschiedenes erlebt, das auch nicht gut ist. Die Frage ist, wie stark war es und wie stark sind dann jetzt diese Bindungsstile, die jetzt nicht wirklich so sind, wie es eigentlich gesund wäre. Also von daher sind es jetzt eher diese Sachen, und wir alle sehen uns vielleicht im einen von den anderen auch. Wir alle sehen uns jetzt in einem von diesen Stilen. Ich bringe mal einen weiteren. Ein weiterer, der wird besitzergreifend. Genau, oder nee, ich nehme mal kurz abweisend. Der ist vielleicht noch schnell nachvollziehbar. Es gibt die Reaktion vom Abweisen, ein abweisender Bindungsstil. Das heißt, niedrige Angst vor Verlassenwerden, also ist okay, aber große Vermeidung von Intimität. Das sind vielleicht ein paar eigenständig, nicht an Intimität interessiert, gleichgültig und unabhängig. Nehmen wir das Kinderbeispiel nochmal. Also Mutter geht raus. Das Kind schreit nicht.
Weil es keine Angst hat, verlassen zu werden.
Genau. Die Mutter kommt zurück. Oft schauen die Kinder die Mutter an, ignorieren sie und spielen weiter.
Okay, noch speziell.
Ja. Jetzt ist es nicht nur Angst, nicht verlassen zu werden, sondern man merkt da irgendwie, da ist große Vermeidung von Intimität. Man lässt sich eigentlich nicht ein, man geht nicht an und freut sich, dass jemand kommt. Da hat es verschiedene Sachen. Wahrscheinlich erlebt, die Person ist für mich eigentlich nicht da, wenn ich sie brauche. Also muss ich schauen, dass ich selbst klarkomme. Das ist das. Und das ist, bei Kindern sieht man das. Und bei Erwachsenen wäre es ja jetzt auch spannend. Nehmen wir wieder diese romantische Beziehung. Das sind Leute, die sich jetzt nicht wirklich auf andere Leute einlassen, die eben nicht Intimität oder Nähe jetzt suchen, weil sie sagen, ich bin mir selbst am nächsten, ich werde nur enttäuscht von anderen, von daher lieber auf Abstand, wenn dann nur so casual, sich nicht verletzlich machen, das hat man gelernt, sondern ich bleibe auf Abstand, ich bleibe mit mir selbst, das ist okay. Das Problem ist, ja, wenn wir Beziehungswesen sind und eigentlich von unserer Natur her für das geschaffen wird, dann fehlt da was, oder?
Ja, durchaus.
Ja.
Crazy.
Das wäre abweisend. Dann gibt es einen Bindungsstil, der heißt besitzergreifend. Besitzergreifend heißt niedrige Vermeidung von Intimität und große Angst vor Verlassenwerden. Also, besitzergreifend bei diesen Kindern oder auch Erwachsenen ist unruhig, wachsam bezüglich Beziehungsbedrohung, bedürftig und eifersüchtig.
Okay, ja.
Also wie stellst du dir die Szene beim Kind vor?
Ich stelle mir das vor, irgendwie Mutter kommt zurück, nachdem sie den Raum verlassen hat, und das Kind hat ab dem Moment, wo die Mutter den Raum verlassen hat, durchgebrüllt. Und in dem Moment, wo die Mutter reinkommt, klammert sich das Kind krampfhaft an die Mutter, kriegt sich nicht mehr ein, will aber so nah wie möglich an der Mutter sein.
Genau so. Und das kann man ziemlich schön beobachten. Das ist eben niedrige Vermeidung von Intimität. Das heißt, ich will die Nähe, aber ich habe Angst, verlassen zu werden, bedürftig, eifersüchtig. Und manchmal geschieht es auch, dass die Kinder kommen, sich an die Mutter klammern, sie gleichzeitig schlagen oder so etwas. Oder? Ja. Also das ist so dieses Verhältnis. Und jetzt bei Kindern beobachtet man das ja oft. Also alle Eltern können sich das vorstellen, wie Kinderhüte oder so ein Kind abgeben. Mhm. Spannend, wie das dann da läuft, oder? Als erwachsene Person ist es ja auch spannend. Also das sind Beziehungen, wo eben große Angst vor, du bist ständig auf der Hut. Achtung, könnte es sein, dass mich die Person nicht liebt? Also es sind Leute, die erlebt haben, irgendwie was stimmt nicht. Die Person ist vielleicht nicht so da für mich, wie ich das bräuchte. Darum habe ich ständig Angst, etwas zu verlieren. Ich brauche es aber. Also muss ich mir das mit aller Gewalt irgendwie besorgen. Ich muss das bekommen. Ich klammere mich an Personen. Ich lasse nicht los. Ich bin eifersüchtig. Ich schaue genau drauf. Gibt es irgendein Zeichen, dass die Person vielleicht so etwas, oder? Also auch nicht unbedingt die Beziehung, die wir uns eigentlich wünschen würden. Aber wieder, es ist eine Skala, es ist keine Box, sondern wir tendieren in gewisse Richtungen. Aus all diesen Erfahrungen, die wir hatten, also von Kindheit an und nicht nur kein Elternshaming, wir alle Eltern, also ich habe zwei Jungs, wir alle machen Fehler, das ist normal. Und auch im Laufe des Lebens wird das natürlich dann vielleicht auch verstärkt oder gibt es Möglichkeiten, dass es auch gesünder wird. Letzter. Ist schwierig zum Teil zu übersetzen aus dem Englischen, nennen wir es jetzt einfach mal ängstlich. Ängstlich oder ambivalent gibt's auch noch. Das ist vielleicht der komplizierteste von den ganzen, das heißt große Angst vor Verlassenwerden, große Vermeidung von Intimität, das heißt Angst vor Ablehnung und voller Misstrauen, argwöhnisch, schüchtern. Das ist eben, vielleicht drum gibt es im Englischen das Ambivalente, ist da noch drin. Mhm. Da kommt's, das ist eine große Angst, das ist das große Geschrei und trotzdem irgendwie dann sich zurückziehen, wenn es kommt, aber eigentlich hinwollen. Also das ist so ganz, ganz schwierig. Das sind in Extremfällen sind das Kinder, die zum Teil auch wirklich Schwieriges erlebt haben. Die sind dann wie für sich, aber nicht jetzt wie für sich, ich habe es im Griff, ich muss halt allein sein, sondern in einer Art und Weise, wo sie irgendwie in der Ecke sind und sagen, oh nein, sonst irgendwas, die Mutter kommt, irgendwie doch, die Sehnsucht ist da, man merkt es, aber irgendwie geht es nicht, das ist irgendwie die komplette Blockade. So.
Boah, stelle ich mir mega herausfordernd vor. Aber es gibt es ja auch bei erwachsenen Menschen.
Und
dann ist es nicht mehr ein kleines Kind, das nicht mehr klarkommt mit der Überforderung von der Situation, sondern dann ist es... Ja, schon auch irgendwie.
Ja.
Und das kannst du ein Beispiel machen, wie sowas in einer Erwachsenensituation aussehen würde?
Ja, also immer nur, also ich bin kein Psychologe, also das muss man schon mal noch dazu sagen. Da gibt es sicher Leute, die mehr Ahnung haben.
Wie stellst du dir das vor?
Ich stell mir das schon so vor, wenn wir das Abweisende gesagt haben, da ist jemand, wo sagt, okay, ich komme ganz gut allein klar, ich bleibe auf Distanz, bleibt so eine Person eigentlich auch auf Distanz. Sehnt sich aber eigentlich trotzdem danach, zieht sich eher zurück und trotzdem geht irgendwie dabei kaputt.
Also vielleicht in einer romantischen Beziehung, da kommen Vorwürfe, warum hast du mich verlassen, will aber keine Kompensation haben, das heißt will alleine sein, aber getröstet werden, aber dann nicht getröstet werden.
Ja, vielleicht sowas, genau. Ich könnte mir das vorstellen. Alle Psychologen und Leute, die mehr vom Fach sind, können uns sagen, was wir jetzt alles falsch gemacht haben. Aber ich glaube, in diese Richtung geht es. Und das ist ja spannend, das sind Bindungsstile. Und weil dieses Bindungs-Beziehungsverhalten so ein Teil von uns als Menschen ist, von dem, wie wir ticken, ist das ein Teil von unserer Persönlichkeit. Und so sind wir. Das ist so. Es ist nicht einfach etwas, was zu uns dazukommt, sondern das ist ein Teil von dem, wie wir funktionieren, wer wir sind. Und das ist schon spannend, also dass eben Beziehungen so einen starken Einfluss und man geht eigentlich in der Forschung davon aus, doch auch biologische Komponenten haben was damit zu tun, aber stärker ist das, das wäre dann wieder Interdependence Theory, in der Interaktion, was wir erlebt haben in Beziehung mit anderen, das macht uns zu dem, wer wir sind. Wir sind im Wesentlichen das, was andere auch aus uns gemacht haben. Oder eben, wenn wir, Person A, B, auf jemand anderen trifft, die Situation, diese Mischung, die macht was. Und so werden wir. Und spannend, vielleicht das noch zum Schluss von diesem Teil, und dann schließen wir wahrscheinlich mal für heute ab.
Ja.
Machen dann nächstes Mal weiter mit Nähe und Intimität. Aber spannend, und ich glaube, das ist vielleicht was noch zum Mitnehmen dann auch, wenn wir wollen ja immer auf einer persönlichen Note enden, ist das gehört zu uns. Und was ich aber spannend fand, grundsätzlich ist das nicht einfach so schnell veränderbar, es ist aber veränderbar.
Okay.
Also das, was auch, ich sage mal, jetzt abgesehen vom sicheren Bindungsstil, diese eher nicht ganz so optimalen Bindungsstile, die haben wir wegen Beziehungen. Und die Lösung, dass das Richtung sichere Beziehung geht, sind auch wieder Beziehungen. Also wenn jemand eine abweisende Person erlebt, und da werden wir dann im Detail noch ein bisschen draufkommen, was es dazu braucht die nächsten paar Male, jemand, der sagt, ich bleibe für mich selbst und so weiter, weil ich wurde enttäuscht, ich kann mich ja nicht drauf verlassen, und dann jemanden erlebt, der sich ganz klar als verlässlich erweist, dann macht das was mit der Person, dass vielleicht etwas, was irgendwie wie verkrustet ist, aufgebrochen wird, dass eine Chance, ich lasse mich ein, dass vielleicht plötzlich eine gewisse Nähe gesucht wird, die vorher so nicht möglich war. Und wenn das wieder intensiviert wird, dann kann das dazu führen, dass auch du als Person wirklich verändert wirst. Also dass dein Bindungsstil sich verändert in eine eher Richtung, dass eher in Richtung sicher. Und das finde ich dann wieder hoffnungsvoll.
Also wenn ich jetzt das so höre, dann ist noch krass, was es irgendwie bei mir auslöst. Weil wir reden über die grundsätzlichen Dinge im Leben. Wir reden über deine Persönlichkeit, meine Persönlichkeit, das, was uns antreibt, das, was uns im Wege steht. Alle diese Dinge haben mit Beziehung zu tun oder basieren auf Beziehung.
Absolut.
Also alles Beziehung oder was? Ja. Nicht nur 2 von 4 Punkten von einem ersten Teil. Und dass wir nicht mal die Lösung außerhalb von Beziehungen suchen müssen.
Können.
Sogar. Dass da wie nichts dran vorbeikommt. Ja. Das ist schon noch das eindrücklich. Das ist fundamental.
Absolut. Und ich glaube, besonders uns im Westen tut das gut, in einer individualistischen Kultur zu sehen, nicht die Auflösung des Individuums, das ist ja wichtig, ich glaube, das wurde auch deutlich, also A und B, die Personen, die involviert sind, die sind reale Personen, auch eigenständig, mit Persönlichkeit,
die bleiben A und B, das wird nie was Symbiotisches, Komisches, Drittes.
Aber sie sind verbunden miteinander und das gibt eben diese Interaktion, das ist etwas, das gleich wichtig ist wie die Person selbst, was jetzt da drin geschieht, also gleich einflussreich. Und das ist schon, ich finde das spannend und das wird vor allem spannend werden, um das anzuteasern, jetzt hier nochmal auch dann auf die Gott-Mensch-Beziehung. Also wenn wir wirklich so gestrickt sind, wir sehen werden, was denn die Bibel dazu sagt, sehen wir, da hat es ganz vieles, was dann auch wieder mit dem übereinstimmt und was natürlich dann sehr, sehr spannend wird. Aber dahin gehen wir jetzt nicht.
Ja.
Vielleicht zum Schluss noch eben die Grafik auch zu den Bindungsstilen und so weiter. Vielleicht können jetzt die Hörerinnen und Hörer mal das mitnehmen für den Moment, das, wo wir jetzt am Schluss gelandet sind, sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, wie stark Beziehungen eigentlich uns beeinflussen, wie grundlegend sie sind. Vielleicht auch mal ein Versuch, jetzt nicht im Sinn von einem Test, in welcher Schublade stecke ich, aber es ist trotzdem mal spannend, dass durchaus ein bisschen nah ranzulassen, wo habe ich eine Ecke ab? Wo bin ich eher auf dieser Skala jetzt von den Bindungsstilen? Wäre mal spannend, sich mal ein bisschen einzuordnen. Vielleicht darüber nachzudenken, Wieso bin ich eher ablehnend autonom? Wieso klammere ich so an Beziehungen und habe Angst, verlassen zu werden? Das wäre vielleicht mal was Spannendes.
Ja, vielleicht auch noch eine zweite Frage. So, welche Beziehungen haben nicht nur was kaputt gemacht in mir, sondern auch wo wurde ich heil?
Danke, Mike.
Also
danke.
Irgendwie, ja, was hat mir was genützt? Super. Wo habe ich gelernt, wie gut es sein kann und wie solche sicheren Beziehungen auch aussehen können?
Voll. Also danke, Mike. Man ist schnell immer nur beim Negativen, wenn man so analysiert. Gell? Das ist so. Aber genau. Und um mal so wie durchzugehen, was war da bisher? Auch diejenigen, die zuhören und sagen, doch, da ist irgendwo, ich gehe mal schon mal davon aus, Gott spielt irgendwie eine Rolle, vielleicht auch die Komponente mal reinzunehmen. Vielleicht sogar, wenn man das will, mal mit Gott im Gespräch sein und sagen, zeig mir mal, was war denn in meiner Geschichte oder wie sieht das bei mir aus? Wäre vielleicht was Spannendes. Ja, gut. Ich würde sagen, hier schließen wir für den Moment ab.
Ende von Beziehologie Episode 2.
Genau, 2.1 könnte man sagen. Das ist, also was ist Beziehung? Nächstes Mal machen wir weiter mit was ist Beziehung, wo wir einen größeren Block von nahen Beziehungen uns auseinandersetzen, dort Konzepte entdecken, auch die Machtfrage, Freiheitsfrage uns stellen, was für einen Einfluss hat das auf Beziehungen. Und dann werden wir nächstes Mal auch bei Intimität landen und sagen, was macht denn eine Beziehung intim? Und all das, um das nochmal zu betonen, kann man natürlich super brauchen, auch für, wenn du in einer Beziehung bist mit Freund, Freundin, Ehepartner, Freundin, was auch immer. Aber unser Ziel in diesem Podcast ist ja Beziehung und Theologie. Also es wird dann alles hinmünden in das, dass wir jetzt sagen, und was lernen wir jetzt auch aufs Gott-Mensch-Verhältnis?
Aber dazu mehr nächstes Mal.
Ja.
Tschüssi.
Hey, tschüss.
Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn, damit du keine weitere Folge verpasst. Und klick auf den Share-Button und teile ihn mit deinen Freunden, die vielleicht Interesse haben können.
Falls du dich einklinken willst, dann such irgendwie auf Social Media oder sonst wo unter Perspektiven, findest du das Profil und dann schreib uns deinen Kommentar, deine Wünsche und bis zum nächsten Mal.